Gebet. Wir glauben, dass das Gebet der Pulsschlag ist unserer Beziehung zu Gott. Und darum haben wir uns entschieden, ihr habt das vielleicht schon gelesen, im November einen Seminartag, oder ich finde Workshop ist besser, zum Thema Gebet zu machen. Wir haben externe Referenten eingeladen, die mit uns nochmal neue Formen auch des Gebetes ausprobieren möchten. Es wird in den nächsten Monaten von mir eine Predigtreihe zum Vater Unser geben. Also Gebet ist ein wichtiges Thema innerhalb der nächsten Monate auch in unserer Gemeinde, weil es einfach grundlegend ist. Und so habe ich mir überlegt, auch heute über ein Gebet zu predigen, das es in sich hat. Viele werden dieses Gebet kennen, manche nicht. Und ich finde, man kann es gar nicht oft genug hören und sich darüber Gedanken machen und über dieses Gebet staunen. Die Vorgeschichte haben wir eben gehört. Martin Hader hat sie dankenswerterweise gelesen. Es geht um die Geschichte Israels. Es geht darum, dass die Israeliten waren am Berg Sinai angekommen. Mose war auf den Berg Sinai gestiegen, um die Gebote Gottes zu erhalten. Und die Israeliten waren irritiert, weil Mose einfach mal 40 Tage wegblieb. Und da dachten sie sich, naja, vielleicht war das auch alles nur eine Einbildung mit unserem Gott, wir bauen uns unseren eigenen Gott. Und dann wurde das Gold eingesammelt, der Schmuck eingesammelt, eingeschmolzen und die Israeliten haben sich ein goldenes Kalb errichtet und haben gesagt, das ist jetzt unser Gott, der soll vor uns hergehen. Und fernab von dem Getöse, von der Party im Tal, ist Mose mit Gott im Gespräch. Und dieses Gebet möchte ich gerne lesen. Mose und Gott sehen von der Ferne, wie viel Schuld die Israeliten auf sich laden, weil sie einfach Gott auf diese Weise untreu werden. Ich lese den Folgetext aus 2. Mose 32, die Verse 7 bis 14 nach der Basis. Der Herr redete mit Mose auf dem Berg. Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen gewiesen habe. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht und es angebetet. Sie haben ihm Opfer dargebracht und gerufen, das sind deine Götter, Israel. Die haben dich aus Ägypten geführt. Weiter sagte der Herr, ich habe mir dieses Volk angesehen. Es ist ein halsstarriges Volk. Und jetzt lass mich, denn ich bin zornig auf dieses Volk und ich will es vernichten, aber dich werde ich zu einem großen Volk machen. Mose aber beschwichtigte den Herrn, seinen Gott. Warum, Herr, lässt du dich vom Zorn hinreißen? Es ist doch dein Volk. Du hast es mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt. Warum sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt. Er wollte sie in den Bergen umbringen und vom Erdboden vernichten. Ändere doch deinen Beschluss, lass ab vom Zorn, hab Mitleid und tu deinem Volk nichts Böses an. Erinnere dich an deine Knechte, Abraham, Isaak und Israel. Denn ihnen hast du mit einem Eid zugesichert, ich will euch so viele Nachkommen geben, wie Sterne am Himmel sind. Ihnen will ich das ganze Land geben, das ich euch versprochen habe. Sie sollen es für immer besitzen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Volk. Das Böse, das er ihm angedroht hatte, ich finde, es ist ein beeindruckender Text. Man kann viel entdecken über Gott und über uns Menschen und über die Verantwortung und die Möglichkeit des Gebetes. 3 Punkte, wie es sich gehört. Erstens, Gott gibt auf. Zweitens, Mose hängt sich rein. Und drittens, Gott gibt nach. Erstens, Gott gibt auf. Hier wird ein anderes Bild gezeichnet, als wir oft von Gott haben. Ich weiß nicht, wie euer Bild von Gott ist. Viele Menschen, mit denen ich im Gespräch bin, stellen sich Gott als erhaben vor, als den, der immer schon einen Plan hat, für den alles immer schon klar ist, der statisch ist, der nicht dynamisch ist, der sich nicht verändern kann. Gott steht einfach über den Dingen. So denken wir oft über Gott. Er ist der Souveräne, der weiß alles, der steuert alles. Aber hier wird uns ein anderer Gott vorgestellt. Ein Gott, der Gefühle hat. Ein Gott, der verletzt sein kann. Ein Gott, der zornig sein kann. So lernen wir hier Gott kennen. Was ist die Situation? Die Situation ist ganz einfach. Gott sieht das Misstrauen seines Volkes. Und das tut ihm weh. Ja, er hat ja über Jahrhunderte immer wieder investiert in dieses Volk. Er hat Abraham berufen, Isaak und Jakob. Er hat sie aus Ägypten geführt. Er hat die Ägypter mit Plagen versehen und so weiter. Er hat eine Menge investiert und jetzt macht er die Erfahrung, es genügen 40 Tage Glaubenskrise und Israel denkt sich einen neuen Gott aus. Und darüber steht Gott nicht abgeklärt. Sondern das tut ihm weh. Das beschäftigt ihn. Das greift ihn an. Gott ist ein dynamischer Gott. Gott ist ein lebendiger Gott. Die Bibel redet anders über Gott, als wir ihn uns oft vorstellen. Nicht abgeklärt, nicht abgehoben. Was sagt sie über Gott? Gerade im Alten Testament, finde ich, kann man das oft sehen. Gott kann Liebe empfinden. Tiefe Liebe. Und er brennt für diese Liebe. Gott kann auch Eifersucht empfinden. Ja? Wenn Menschen anderen Dingen hinterherlaufen, wenn Menschen andere Dinge wichtig sind, das berührt Gott und dann wird er schon mal eifersüchtig. Gott empfindet Freude. Wenn Gott sieht, dass Menschen gute Wege gehen und Gott empfindet Traurigkeit, wenn er sieht, dass Menschen schlechte Wege gehen. Gott empfindet Zorn. Aber das ist ein anderer Zorn als bei uns, ja, wenn wir dann cholerisch werden und ausrasten und so. Gottes Zorn bedeutet, dass Gott Unrecht nicht widersprochen lassen kann. Gott kann Unrecht nicht widersprochen lassen. Der muss oder er möchte dagegen gehen. Er möchte dem widersprechen. Das ist Gottes Zorn. Also Gott ist ein lebendiger Gott, ein Gott voller Gefühle und ein Gott, der sich bewegt. Das lernen wir hier über Gott kennen. Und hier ist es eben die Verletzung und die Traurigkeit. Und das sehen wir in der Wortwahl. In der Wortwahl in Vers 7 merkt man, wie Gott auf Distanz geht. Normalerweise sagt Gott immer, Israel ist mein Volk und ich bin dein Gott. Die beiden gehören zusammen. Und jetzt in Vers 7 sagt er, Mose, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, ist abgefallen. Geht falsche Wege. Dein Volk. Es sind nicht nur meine Leute. Ich bin raus aus der Nummer. Es sind deine Leute. Du bist mit denen aus Ägypten gezogen. Und ich habe mit diesen Menschen nichts mehr zu tun. Die Wortwahl zeigt, Gott geht auf Distanz zu Israel.
Und Gottes Plan steht fest. Das sagt er auch. Er möchte Israel vernichten. Und er möchte mit Mose nochmal neu anfangen. Ne? Und was für eine Erleichterung wird das auch für Mose bedeutet haben, denn Mose hatte echt auch Stress mit den Israeliten. Das ist einfach so. Er hatte viel Mühe, viel Not und das ist verlockend. Ne? Zu sagen, das Volk wird vernichtet und Gott fängt nochmal neu mit Mose an, so wie er es mit Noah auch getan hat, eigentlich verlockend für Mose. Aber, und das ist jetzt auch besonders, Gott zieht das jetzt nicht einfach durch und sagt, das ist mein Beschluss, das mache ich jetzt so, sondern Gott will den Mose mit einbeziehen in seine Entscheidung. Er sagt nämlich, lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne, lass mich jetzt, Mose, damit ich das durchführen kann. Das finde ich unfassbar, dass Gott den Mose mit einbezieht in seine Entscheidung, in sein Handeln. Ja, das hat er doch nicht nötig. Er kann ja sagen, ich bin Gott und ich mache das jetzt. Punkt. Ja. Aber er bezieht den Mose mit ein. Er möchte, dass Mose sich einmischt. Er möchte, dass Mose beteiligt ist an diesem Plan. Dass er sagt, okay, machen wir das so, fangen wir neu an. Und das finde ich großartig. Gott will Geschichte nicht ohne uns schreiben. Er möchte, dass wir beteiligt sind, dass wir uns einmischen in dieser Welt. Und zwar ganz praktisch. Gott hat Werte. Die Werte, die Gott hat, das ist Barmherzigkeit, das ist Gerechtigkeit, das ist ökologische Verantwortung, das sind Werte, die Gott hat. Und Gott möchte, dass wir Menschen uns einmischen, dass wir uns einsetzen für Menschenrechte, für eine gerechte Welt, für soziale Gerechtigkeit, für Ökologisches, das möchte Gott, dass wir mitmischen. Er will nicht einfach über die Welt herrschen, sondern er will dich und mich gebrauchen, um die Welt mitzugestalten, so wie er den Mose mit einbezieht. Und das finde ich großartig. Das gibt unserem Leben eine Würde. Und eben auch, dass wir beten. Hier wird das der Schwerpunkt auf das Gebet gelegt. Dass wir beten, dass wir für diese Welt beten, dass wir für unsere Stadt Uetersen beten, dass wir für Mitmenschen beten. Gott lädt uns ein und er gibt unserem Leben Würde, weil er sagt, ihr seid meine Freunde, ihr seid meine Partner, ihr seid meine Kinder und ich möchte diese Welt mit euch gestalten. Darum handelt und darum betet. Das ist
etwas Großartiges über uns. Das finde ich großartig. Das sagt etwas über Gott und über uns Menschen. Wir haben Verantwortung, aber wir haben auch Würde. Das war der erste Punkt, der längste. Gott gibt auf. Und jetzt Mose, das ist der zweite, Mose hängt sich rein. Ja, Mose hat das Angebot, ich mache Israel platt und beginne neu mit dir, aber Mose widersteht dieser Versuchung. Mose geht da nicht drauf ein, sondern, ja, hier heißt es, Mose aber flehte vor dem Herrn.
Auch ein Gebet voller Leidenschaft. Mose beschwichtigte den Herrn. Er spricht nicht ganz neutral, sachlich, objektiv, sondern Mose geht, er ringt mit Gott.
Er ringt mit Gott und das Gebet ist ein kühnes Gebet. Das ist ein Gebet, das es in sich hat. Und Mose geht drei Wege. Erstens Korrektur.
Mose sagt, Gott, so wie du das darstellst, so sieht das nicht aus. Du verkennst die Realität. Denn es ist nicht mein Volk, es ist dein Volk. Du hast Israel aus Ägypten geführt. Du hast Israel berufen. Es sind doch nicht meine Leute, es sind immer deine Leute gewesen. Du hast da immer Wert drauf gelegt. Ich bin euer Gott. Ihr seid mein Volk. Und darum ziehe ich Gott mir den Schuh nicht an. Es sind deine Leute und darin will ich dich Gott erinnern. Er korrigiert Gott.
Und dann sagt er, denk doch mal an die Abraham, an Isaak, an Jakob, denk doch mal an diese Geschichte. Ja, das sind deine Leute. Korrektur. Der zweite Weg, er appelliert an Gottes Ehre, er sagt, Gott, stell dir mal vor, was passiert, wenn du das Volk jetzt vernichtest.
Ja, die Ägypter werden sich ins Fäustchen lachen, die werden sagen, ja, erstmal fährt Gott das große Programm auf, 10 Plagen, dann ertränkt er die Ägypter im Schilfmeer und so. Und dann bringt er die Israeliten um in der Wüste. Denk doch mal danach. Denk doch mal an deine Ehre. Denk doch mal an dein Ansehen. Was werden die anderen Völker denken, wenn du so handelst? Das ist doch nicht wert. Denk doch mal an deine Ehre. Was auf dem Spiel steht, dein Name, dein guter Name
steht auf dem Spiel. Und das dritte, und das ist besonders dreist,
er ruft Gott zur Umkehr. Wir kennen das vor allem von den Propheten, ne? Auch von Jesus und von Johannes dem Täufer, dass sie Menschen zur Umkehr rufen. Dass sie sagen, hey, kehrt um. Ändert euer Denken, ändert euer Leben. Und das macht jetzt Mose mit Gott. Und er sagt, Gott, denk nochmal nach. Denk nochmal um. Mach das anders. Mach das nicht so, wie du das gedacht hast. Kehr um, Gott. Oder man könnte auch krasser übersetzen, tu Buße. Und ich finde, das ist kühn. Und ich frage euch und mich, kann man wirklich so mit Gott sprechen? Kann man so mit Gott sprechen, so kühn, wie Mose das tut? Und ich werde am Ende meiner Predigt erklären, warum Mose das konnte und ob wir auch so kühn beten können.
Und jetzt ist die Frage, was passiert? Ja? Wie reagiert Gott auf dieses Gebet? Drittens, Gott gibt nach. Jetzt heißt es, ich lese mal nach Luther, weil ich finde, da ist das noch ein bisschen krasser als hier in der Basisbibel. Da heißt es nämlich nur, da hatte der Herr Mitleid mit seinem Volk.
Luther übersetzt, und das finde ich noch stärker, da gereute den Herrn das Unheil, das er Israel zugedacht hatte. Gott empfindet Reue. Das ist doch auch nichts, was wir uns so über Gott vorstellen. Ja, was ist denn Reue? Reue bedeutet, dass ich etwas bereue, dass ich sage, das war nicht richtig. Ne? Ich habe etwas getan, das war nicht gut. Ich mache etwas anderes. Das ist natürlich nicht damit gemeint, dass Gott jetzt einen Fehler einsieht. Reue bedeutet hier, dass Gott aber einen anderen Weg einschlägt, als er ursprünglich wollte. Gott hatte einen Plan, Gott wollte was tun und dieses Gebet des Mose hat so viel Kraft, dass es Gott zum Umdenken führt. Dass Gott denkt, okay, Mose, da ist was dran, an dem, was du sagst, das mache ich nicht.
Und das finde ich schon unfassbar. Wir können hier zwei Dinge über Gott lernen, nämlich das eine ist, Gott ist beweglich. Ja? Das sagte ich eben schon, Gott ist dynamisch, Gott ist nicht abgeklärt, sondern Gott lässt dich beeinflussen. Gott lässt dich durch dein Gebet beeinflussen. Er lässt dich durch dein Gebet bewegen. Und darum ist auch Gebet und Fürbitte so eine riesengroße Chance. Es geht nicht um eine Pflicht, die wir machen, damit Gott einverstanden ist mit unserem Leben. Es geht um die Chance, dass wir Gott bewegen können mit unserem Gebet. Darum haben wir auch gesagt, darum wollen wir uns nochmal verstärkt mit dem Gebet beschäftigen. Und das Zweite, was wir über Gott lernen können, Gott bewegt sich, wenn er sich bewegt, im Alten Testament, wenn er etwas bereut, immer nur in Richtung Gnade. Ja? Gott ist nicht launisch. So kann man sich das nicht vorstellen, so aus dem Motto, ja, heute denke ich mal so, morgen anders, als könnten wir uns nicht auf ihn verlassen. Auch bei der Jona-Geschichte, wenn Gott einen anderen Weg einschlägt als ursprünglich angedacht, dann weiß es, wenn es um Gnade geht. Wenn es darum geht, dass ein Mensch barmherzig sein will, dass er heil Menschen geben will. Es wird nirgendwo erzählt, ihr könnt mich auch korrigieren, gerne nach dem Gottesdienst, es wird nirgendwo erzählt, dass Gott erst was Gutes vorhat und hinterher dachte, ach nee, mach ich doch anders, mach ich doch negativ, ich hau ihn doch ein. So ist Gott nicht. Wenn er sich korrigiert, wenn er etwas bereut, dann immer zum Heil und zum Wohl für Menschen. Und das finde ich ganz großartig. Das zeigt, dass Gottes Herz brennt für Menschen, für sein Volk und für euch und für Kirche und für Martin Luther. Der brennt einfach. Wie hat Luther gesagt, ich kriege das nicht ganz zusammen, bin so ähnlich, Gott ist ein Backofen voller Liebe, so ähnlich, ne? Gott ist ein Backofen voller Liebe. Da brennt richtig. Ja, da ist richtig Feuer. Wenn es um Liebe geht, wenn es um Barmherzigkeit geht, wenn es um Großzügigkeit geht. Dafür hat er ein Faible. Und darum lohnt es sich zu beten. Ich komme jetzt am Schluss meiner Predigt nochmal auf diese spannende Frage, wie kann ein Mensch wirklich so kühl mit Gott sprechen? Wie kann Mose sich das erlauben? Denn es ist ja schon dreist, wie er mit Gott spricht. Ja, dass er Gott korrigiert, also ich habe doch noch nie korrigiert in meinem Gebet. Oder dass er Gott zum Umdenken aufruft, wie kann er das machen? Der Schlüssel dafür liegt in der Beziehung, die Mose zu Gott hat. Heißt nämlich ein Kapitel später, und das finde ich so wunderschön, der Herr redete mit Mose, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wie ein Mann, so spricht Gott mit dem, die beide waren so. Die waren eng verbunden. Und darum kann er sich es leisten, so mit Gott zu sprechen. Ich habe mir überlegt, mit wem rede ich so tapfer? Mit wem rede ich so offen? Das mache ich doch nur mit Menschen, mit denen ich eng verbunden bin, wo ich weiß, das hält unsere Beziehung aus. Ja? Das kann Ehepartnerin sein oder auch der beste Freund, da kann man mal kritisch werden. Da kann man auch mal Dinge offen ansprechen und ich weiß, die Beziehung wird daran nicht zerbrechen. Aber ich würde niemals mit Menschen, die ich nur oberflächlich kenne, Tacheles reden unbedingt. Ja? In aller Deutlichkeit und Klarheit. Aber die beiden waren so. Mose war Gottes Freund. Und darum hatte Mose wirklich zutrauen, dass das gut ausgeht, dieses Gebet. Ja? Gut, Mose ist Mose, ihr seid nicht Mose, ich auch nicht, also können wir auch nicht so mit Gott sprechen. Doch. Wir haben eine neue Situation im Neuen Testament. Im Hebräerbrief, da steht ein wunderbares Wort, da steht nämlich, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Ja, wir können, Jesus hat den Weg frei gemacht. Es gibt ja dieses Bild, dass der Vorhang zerreißt, der Weg zu Gottes Herz ist frei.
Und der Hebräerbriefschreiber sagt, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Wir können offen mit Gott sprechen. Wir müssen uns keinen Maulkorb verpassen. Wir müssen nicht erst unser Gebet durchchecken, ob das alles auch fromm genug ist. Wir können wirklich Tacheles mit Gott reden. Wir können auch klagen, und das finde ich toll, dass ich mit Gott so sein kann durch Jesus, dass ich wirklich offen mit Gott sprechen kann. Es geht um die Beziehung. Mose war Gottes Freund und auch du darfst durch Jesus Gottes Freundin sein. Und das finde ich großartig. Jetzt komme ich wirklich richtig drauf. Ein gewaltiger Text über Gott, über seine Art, über sein Herz, aber auch über unsere Möglichkeiten des Gebetes, über unsere Würde, über unsere Verantwortung. Genau, und lasst uns das Gebet ganz neu entdecken, persönlich für uns zu Hause, wenn wir für Menschen beten in unserer Stadt, ja, das Gebet für diese Welt, das Gebet für unsere Stadt, das Gebet für unsere, für die Mitmenschen, lasst uns das neu entdecken. Dazu seid ihr eingeladen, dazu bin ich eingeladen. Amen.